Markus Teuber. Falsch gedacht. Wie Gedanken uns in die Irre führen und wir mit mentaler Intelligenz zu wahrer Stärke gelangen. Gelesen von Arvid Schalle und Michael Winter.
Du bist zu schwach, um mit dem Rauchen aufzuhören? Und einen besseren Job bekommst du ohnehin nicht, weil dein Lebenslauf zu langweilig ist? Es gibt viele solcher Annahmen, die uns wie in Stein gemeißelt vorkommen. Dabei sind sie in den allerwenigsten Fällen wahr. Unser Gehirn ist nur wahnsinnig gut darin, uns etwas vorzugaukeln. Was lässt sich dagegen tun? Die Lösung lautet mentale Intelligenz. Was das ist und wie du mit ihrer Hilfe lästige Denkmuster und schlechte Gewohnheiten ändern kannst, erfährst du in den Blinks zu Falsch gedacht. Wir erklären dir, wie das Gehirn mit faulen Tricks arbeitet und zeigen dir, was konkret dagegen wirkt. Ganz nebenbei räumen wir auch noch mit ein paar Coaching-Mythen auf. Die Selbstliebe als Allheilmittel? Immer schön aufs Bauchgefühl hören? Lieber nicht.
Blink Nummer 1. Unser Gehirn lässt sich kneten.
Ich schaffe das nicht, weil ich einfach nicht gut genug bin. Er war die Liebe meines Lebens. So jemanden finde ich nie wieder. Ich brauche erst gar nicht, um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Meine Chefin mag mich eh nicht. Hast du solche Sätze auch schon einmal so oder in ähnlicher Form gedacht? Kein Wunder, denn unser Gehirn neigt dazu, uns Dinge als unveränderliche Tatsachen vorzugaukeln. Schuld ist das enge Verhältnis unserer Gedanken und der neurologisch aktiven Nervenzellen im Gehirn. Jeder Gedanke weist dabei ein bestimmtes Muster an Aktivitäten auf, auch neuronale Repräsentation genannt. Je öfter man uns etwas einbläut, desto starrer werden die Muster, die letztlich unser Verhalten bestimmen. Es ist daher gar nicht so leicht, Prägungen aufzubrechen, die unserer Erziehung oder gesellschaftlichen Vorstellungen entspringen. Aber die gute Nachricht lautet, es geht. Und zwar durch etwas, das sich Neuroplastizität nennt. Hinter dem Begriff steckt das Phänomen, dass sich unser Gehirn trotz aller Prägungen stets an die Umwelt anpassen kann. Ein unschlagbarer evolutionärer Vorteil. Denn wenn wir ein durch und durch starres Gehirn hätten, wären wir längst ausgestorben. Der Neuroplastizität verdanken wir, dass wir in der Steinzeit ebenso überleben konnten wie heute im Trubel des 21. Jahrhunderts. Und jetzt kommt der Clou. Jeder Mensch kann sein Gehirn durch aktives Denken selbst verändern. Stell dir vor, du musst innerhalb von 5 Tagen ein Klavierstück einüben. Vorher und nachher scannen Wissenschaftlerinnen dein Gehirn. Was stellen sie fest? Deine Gehirnstruktur hat sich verändert. Aber nur, wenn du jeden Tag fleißig und konzentriert geübt hast. Wahlloses Herumklimpern hat diesen Effekt nicht. Das hat der in den USA lebende spanische Neurowissenschaftler Alvaro Pascual Leone schon in den 90er Jahren durch zahlreiche Experimente herausgefunden. Aber das ist noch nicht alles. Das Verrückte ist nämlich, dass zur Veränderung der Gehirnstruktur gar kein Klavier nötig ist. Ja, genau genommen musst du nicht einmal die Finger bewegen. Würdest du das Klavierstück nur in deiner Vorstellung proben, dann würde sich deine Gehirnstruktur genau wie beim haptischen Spielen verändern. Wichtig ist bloß das regelmäßige Wiederholen. Es gilt, einmal ist kein Mal.
Wir halten also fest, äußere Einflüsse durch Erziehung und Gesellschaft hinterlassen starke Muster in deinem Gehirn. Dank der Neuroplastizität kannst du solche Muster jedoch aufbrechen und damit deine Gedanken und dein Verhalten verändern.
Doch wie kannst du miese Gedanken ganz konkret bearbeiten?
Blink Nummer 2. Gedanken aus der Steinzeit lassen dich immer die eine Erklärung suchen.
Donald Trump ist durch Twitter Präsident geworden. Unser Cousin hat Diabetes bekommen, weil er zu viel Süßkram gegessen hat. Und die schlechte Note hat die Tochter natürlich erhalten, weil sie zu faul zum Lernen war. Was haben all diese Sätze gemeinsam? Sie machen es ziemlich leicht, Zusammenhänge zu verstehen. Zu leicht. Unser Gehirn liebt monokausales Denken, also das Suchen nach exakt einer Ursache für ein bestimmtes Ereignis. Das hat einen simplen Grund. Einfache Wahrheiten waren für unsere Vorfahren überlebenswichtig. Darüber zu sinnieren, ob hinter einem raschelnden Busch tatsächlich eine Gefahr lauert, konnte unseren Vorfahren nämlich rasch zum Verhängnis werden. Anstatt einem Raubtier zum Opfer zu fallen, war es sinnvoller, lieber einmal zu oft wegzurennen. Diese gedanklichen Schnellschüsse aus der Steinzeit prägen unser Denken immer noch. Dabei ist die Welt längst so komplex geworden, dass es die eine Wahrheit meist gar nicht gibt. Und das wird schnell zum Problem. Dass uns raschelnde Büsche immer noch ein mulmiges Gefühl bescheren, obwohl wir uns vor Bären eigentlich nicht mehr fürchten müssen, ist noch ein geringes Übel. Schlimmer ist etwas anderes. Monokausales Denken schränkt uns oft ein. Nehmen wir ein Beispiel aus der Arbeitswelt. Vielleicht hast du schon einmal den Gedanken gehabt, dass du dich blamieren könntest, wenn du dich bei einer Präsentation versprichst. Das Problem ist, dass dies ein ziemlich mächtiger Gedanke ist. So mächtig, dass du dich am Ende wahrscheinlich sogar tatsächlich versprichst oder ganz und gar aus dem Konzept kommst. Während die Kollegen heimlich lachen, ist die Chefin alles andere als amüsiert. So wird das nichts mit der baldigen Beförderung. Gegen solche Gedankenfallen hilft die Methode The Work der US-Psychologin Byron Katie. Damit wird ein hartnäckiger Gedanke hinterfragt. Und zwar ganz einfach dahingehend, ob er wahr oder nützlich ist. Stimmt es überhaupt, dass du dich nur wegen eines Versprechers blamierst? Und was bringt dir der Gedanke, außer dass er dich nervös macht? Ist er weder wahr noch nützlich, dann versuche ihn durch einen brauchbaren zu ersetzen. Zum Beispiel, dass du gut vorbereitet bist und deinen Kolleginnen interessanten Input liefern wirst.
Unser Gehirn gaukelt uns also oft einfache und unveränderliche Zusammenhänge vor. Gegen dieses steinzeitliche Denken hilft es, vermeintliche Tatsachen gezielt zu hinterfragen.
Ein sehr moderner Gedanke ist die Selbstliebe. Doch die ist gar nicht so nützlich, wie viele Coaches behaupten.
Link Nummer 3. Liebe dich nicht zu sehr, sondern schätze dich realistisch ein.
Loben Sie sich und andere so viel es geht. Dieses Mantra liest man in Selbsthilferatgebern ebenso häufig wie in Büchern über Kindererziehung. Die Welt ist schließlich hart genug, da kann es gar nicht genug seelische Streicheleinheiten geben. Oder? Tatsächlich hat übermäßiges Lob so seine Tücken. Zunächst einmal, Selbstliebe ist nicht grundsätzlich verkehrt. Wer in sich nur Schlechtes sieht, wird wohl kaum etwas im Leben erreichen. Doch der Grat zur sogenannten Vermessenheitsverzerrung ist schmal, denn schnell überschätzen wir uns und unsere Fähigkeiten maßlos. Der 9-jährige Paul zum Beispiel lernt nie und fällt trotzdem nirgendwo durch. Und seine Eltern loben ihn dafür, statt ihm zu sagen, dass er vielleicht ein bisschen faul ist und eigentlich viel bessere Noten haben könnte. Sie betonen stattdessen Pauls Intelligenz. So ganz ohne Lernen durch die Schulzeit kommen. Wahnsinn! Was bleibt bei Paul hängen? Ich bin toll und kann immer so weitermachen. Mit dieser Einstellung fehlt ihm aber jedwede Vorbereitung auf spätere Hindernisse, für deren Überwindung man sich anstrengen muss. Zu viel Lob kann also zu Bequemlichkeit führen. Und auch das Gegenteil kann daraus resultieren. Wer nur Lob hört, lernt kaum mit Fehlern umzugehen. Die Folge ist ein ungesunder Perfektionismus. Im psychologischen Sinne steckt dahinter die Angst, anderen nicht zu genügen. Ein Kind will dann nur Bestleistungen bringen, um die Eltern zufriedenzustellen. Und eine Erwachsene hetzt von Beförderung zu Beförderung, weil sie in den Augen der Chefetage die Größte sein will. Wie gehen wir also am besten mit Lob und Selbstliebe um? Die US-Psychologin Carol Dweck empfiehlt, Lob nicht als Wesensmerkmal einzusetzen, sondern nur auf Tätigkeiten zu beziehen. Also dem Schulkind nicht zu sagen, du bist ein kluges Kind, sondern, wenn es denn zutrifft, toll, wie viel Mühe du dir gibst. So lernen Kinder, dass sie Situationen stets neu bewältigen müssen. In Sachen Selbstliebe plädiert Markus Täuber dafür, sie durch Selbsterkenntnis zu ersetzen. Sei ehrlich zu dir und lerne neben deinen Stärken auch deine Schwächen kennen. Die hat nämlich jeder Mensch. Und nur wer sie kennt, kann daran arbeiten.
Fassen wir zusammen. Lob und Selbstliebe im Übermaß machen das Ego krank. Sich selbst und andere ehrlich und sachlich einzuschätzen, ist motivierender und gesünder.
Doch wie finden wir das richtige Maß an Kritik? Auf den Bauch oder auf den Kopf hören? Gar nicht so einfach.
Blink Nummer 4. Entscheidungen treffen wir mit Kopf oder Bauch.
Die letzten Bissen des Essens sind verputzt, das Dessert war köstlich und das zweite Glas Wein schmeckt noch besser als das erste. Als der Gastgeber die nächste Flasche öffnet, sagt dir deine Vernunft, dass du eigentlich aufbrechen solltest. Schließlich hast du morgen früh einen wichtigen Termin. Doch dein Bauchgefühl sendet ganz andere Signale. Bleib und genieße das Beisammensein. Wer kennt dieses Dilemma nicht? Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman nennt das Bauchgefühl und unseren Verstand zwei Systeme, die sehr unterschiedlich arbeiten. Das Bauchgefühl reagiert rasch und intuitiv und verarbeitet unzählige Informationen in kürzester Zeit. Etwa, wenn wir einen neuen Menschen kennenlernen und ihn spontan nett oder unsympathisch finden. Der Vorteil? Vor allem in Stresssituationen, in denen wir nicht viel Zeit haben, kommen wir durch unser Bauchgefühl schneller zu einem Urteil, nachdem wir handeln können. Der Nachteil besteht darin, dass wir dabei sehr stark auf erlernte Muster zurückgreifen und die erstbeste Einschätzung nicht immer die richtige ist. Gerade im Alltag sitzen wir dadurch oft Vorurteilen auf. Hier kann uns der Verstand helfen. Er verarbeitet Informationen zwar langsamer als das Bauchgefühl, dafür aber auch viel genauer. Im Gegensatz zum Bauchgefühl nimmt er nicht das erstbeste Urteil hin, sondern hinterfragt es. So können wir bewusste Entscheidungen treffen, die alle relevanten Informationen einbeziehen. Der Preis dafür? Eine langsame Entscheidungsfindung, die uns viel Konzentration abfordert und damit jede Menge Energie verbraucht. Damit sind die Einsatzgebiete der beiden Systeme ziemlich klar. Müssen wir in einer hektischen Situation unter Stress etwas entscheiden, kann uns nur das Bauchgefühl anleiten. Haben wir aber Zeit und Ruhe und stehen vor einer weitreichenden Weichenstellung, dann sollte der Verstand die Zügel in die Hand nehmen. Doch was, wenn sich die getroffene Entscheidung trotz allem als schlecht entpuppt? Markus Täuber empfiehlt, die Kategorien gut und schlecht bei Entscheidungen nicht zu starr zu betrachten. Wir sind keine Rechenmaschinen und liegen manchmal eben einfach daneben. Das ist menschlich. Wie wäre es daher mit folgender Einstellung? Entscheidungen sind immer gut. Denn entweder waren sie richtig oder du kannst daraus lernen.
Kurz gesagt, das Bauchgefühl hilft uns in hektischen Situationen zu entscheiden. Haben wir dagegen Zeit, können wir mit unserem Verstand reflektierte Entscheidungen treffen.
Übrigens entscheidet nicht nur unser Verstand darüber, wie schlau wir sind. Neben dem IQ gibt es nämlich noch andere Formen der Intelligenz.
Blink Nummer 5. IQ, EQ und MQ. Intelligenz ist nicht gleich Intelligenz.
Welches der folgenden Wörter passt nicht in die Reihe? Butter, Margarine, Quark, Joghurt. Na, weißt du die Antwort? Wenn du auf Margarine als einziges pflanzliches Produkt gekommen bist, dann darfst du dir einen Punkt für deinen Intelligenzquotienten gutschreiben. Denn die Frage entstammt einem klassischen IQ-Test. Den ersten IQ-Test hat der französische Psychologe Alfred Binet 1905 zusammen mit seinem Kollegen Théodore Simon erfunden. Der Test beinhaltete Aufgaben für Kinder, die einer bestimmten Altersgruppe zugeordnet wurden. Die Idee dahinter? Wenn ein vierjähriges Kind die für Sechsjährige bestimmten Aufgaben lösen kann, dann ist es trotz seiner jungen Jahre schon bereit, die Schule zu besuchen. Das Konzept wurde rasch auch auf Erwachsene übertragen, sodass wir noch heute unsere kognitive Intelligenz testen können, also die Fähigkeit, in logischen Zusammenhängen zu denken. Um hier aber mit einem gängigen Vorurteil aufzuräumen, unser IQ ist keine starre Naturbegabung, sondern kann trainiert werden. Wer also einmal einen niedrigen Wert erreicht, kann ihn durch Übung steigern. Und ein hoher IQ geht nicht automatisch mit beruflichem oder privatem Erfolg einher. Dafür braucht es noch den EQ. Der US-Psychologe Daniel Goleman schrieb 1995 in seinem Bestseller Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ, dass neben der kognitiven Intelligenz vor allem die emotionale Intelligenz für den persönlichen Erfolg im Leben von entscheidender Bedeutung sei. Dazu gehören Eigenschaften wie Selbstbewusstsein, Empathie und soziale Kompetenz. Darüber hinaus gibt es auch noch die mentale Intelligenz. Unsere Fähigkeit, die eigenen Gedanken gezielt einzusetzen, um die Muster in unserem Gehirn neu zu formen. Nach Markus Teuber zeichnen die mentale Intelligenz drei Dinge aus. Zuerst das Erkennen der eigenen Gedanken, die mentale Selbstwahrnehmung. Dann folgt die Kontrolle der mit den eigenen Gedanken einhergehenden Gefühle und Handlungen, also das mentale Selbstmanagement. Und schließlich gibt es noch das mentale Selbstdesign, bei dem die eigenen Gedanken neuroplastisch eingesetzt werden. Das heißt, dass wir durch gezieltes Training verfestigte Strukturen in unserem Gehirn aufweichen und neu formen können.
Fassen wir zusammen. Neben der kognitiven und emotionalen Intelligenz, IQ und EQ, gibt es auch die mentale Intelligenz, kurz MQ, mit der wir gezielt unsere Neuroplastizität nutzen können.
Im folgenden Blink wenden wir uns deshalb ganz gezielt der mentalen Intelligenz zu und schauen, wie genau sie uns dabei hilft, Gewohnheiten zu ändern.
Blink Nummer 6. Nur mit dem Verstand allein erreichen wir keine Verhaltensänderungen.
Petra will mit dem Rauchen aufhören. Tja, nichts einfacher als das. Schließlich hindert sie niemand daran, ihre letzte Packung schnurstracks in den Müll zu werfen. Tada! Rauchen ade! Sich fürs Aufhören zu entscheiden, funktioniert erst einmal ziemlich gut. Aber der schwierige Teil kommt erst noch. Petra muss die Entscheidung auch durchhalten. Und schon nach wenigen Stunden verspürt sie den Drang, sich eine neue Packung zu kaufen. Was kann sie dagegen tun? Kommen wir noch einmal auf unseren Verstand zurück. In unserem Gehirn ist er vor allem im präfrontalen, dorsolateralen Kortex angesiedelt, also ungefähr seitlich an der Stirn. Dort wird Petras Gehirn aktiv, wenn sie sich sagt, dass Rauchen ungesund ist. Das Problem ist, dass unsere Gewohnheiten nicht einfach vom Verstand gesteuert werden können, sondern im Gehirn tiefe Muster gebildet haben, die sich nicht einfach wie auf Knopfdruck löschen lassen. Weil unsere Gewohnheiten Netzwerken aus Nervenzellen, den sogenannten Basalganglien, entstammen, können wir sie mit reiner Vernunft kaum erreichen, geschweige denn verändern. Der Clou für unser Gehirn ist, dass es mit Hilfe von Gewohnheiten Energie spart. Deshalb belohnt es uns mit Glückshormonen, sobald wir Automatismen nutzen. Und deshalb spürt Petra eine kurze Euphorie, wenn sie auch nur an die neue Packung Zigaretten denkt. Aber wie kann Petra nun trotzdem ihre Gewohnheiten verändern? Die Basalganglien liegen im limbischen System, das für Emotionen und Lernen zuständig ist. Um sie aufzubrechen, muss Petra ihren Verstand also mit Gefühlen unterstützen. Sie muss ihre mentale Intelligenz zum Einsatz bringen. Eine gute Methode, um das zu schaffen, besteht darin, sich die gewünschte Zukunft immer wieder lebhaft vorzustellen. Wird Petras Wohnung nicht viel besser riechen, wenn sie mit dem Rauchen aufhört? Ihre Zähne werden besser aussehen und vor allem wird sie von ihrer Freundin nie mehr zu hören bekommen, dass sie beim Küssen nach einem Schornstein schmeckt.
Kurz gesagt, erst wenn wir unseren rationalen Wunsch nach Veränderung mit positiven Emotionen verknüpfen, können wir die Nervennetze der Gewohnheiten in unserem Gehirn nachhaltig auflösen.
Petra hat es tatsächlich geschafft, dank ihrer mentalen Intelligenz mit dem Rauchen aufzuhören. Im letzten Blink erfährst du, wie du diese Fähigkeit gezielt trainierst, damit auch du eingefahrene Gedankenmuster aufbrechen kannst.
Blink Nummer 7. Per Meditation zur mentalen Intelligenz.
Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, um so richtig zu sasen? Zu was? Sazen. Der Begriff bezeichnet eine Meditationsform aus dem japanischen Zen. Wobei man zuerst vielleicht gar nicht auf die Idee kommt, dass es sich dabei um Meditieren handelt. Denn Sazen heißt so viel wie so sitzen. Wer saßt, sitzt also einfach nur da. Was hat es damit auf sich? Bei diesem so sitzen wird die erste Säule der mentalen Intelligenz trainiert. Die Selbstwahrnehmung. Du tust nichts anderes, als deine Gedanken wahrzunehmen. Um das zu üben, setzt du dich 15 Minuten lang vor eine leere Wand oder schließt alternativ einfach die Augen und hängst deinen Gedanken nach. Doch das ist natürlich gar nicht so einfach. Der Forscher Timothy Wilson hat mit seinem Team an der University of Virginia Studierende gebeten, genau das zu tun. Dabei hatten sie die Möglichkeit, sich leichte Elektroschocks zu verpassen. Und tatsächlich empfanden einige das Nichtstun als so anstrengend, dass sie sich lieber Schmerzen zufügten, als einfach nur dazusitzen. Sollte es dir bei der Übung auch so gehen, darfst du dich gern in den Oberarm kneifen. Hauptsache, du hältst durch. Versuchen wir es als nächstes mit dem Selbstmanagement. Bei dieser Übung hängst du nicht einfach nur deinen Gedanken nach, sondern greifst dir gezielt einen davon heraus. Gefällt dir der Gedanke? Falls nicht, dann schiebe ihn beiseite und fische dir stattdessen einen angenehmeren heraus. Den breitest du dann im Kopf aus, indem du dir schöne Bilder und tolle Klänge hinzudenkst. Fokussiere dich auf diese Weise am besten 2 Minuten lang auf den Gedanken. Zum Schluss üben wir die Metakognition. Der Begriff stammt von dem US-Entwicklungspsychologen John H. Flavell und meint das Nachdenken über die Gedanken. Um das zu trainieren, nimmst du dir wieder einen einzelnen Gedanken vor. Diesmal schiebst du ihn aber nicht weg, sondern befragst dich dazu. Wo kommt der Gedanke her? Was sind seine Folgen? Gibt es Beweise für diesen Gedanken? So schulst du deine Fähigkeit, Gedankenmuster aufzubrechen. Gerade negative Annahmen über dich selbst kannst du mithilfe der Metakognition bearbeiten. Je öfter du sie betreibst, desto mehr löst du die neuronalen Fesseln in deinem Gehirn auf.
Durch Meditieren kannst du die Schlüsselkompetenzen für mentale Intelligenz ganz gezielt trainieren. Die eigenen Gedanken wahrnehmen, sich auf einzelne fokussieren und diese schließlich zu hinterfragen.
Also, worauf wartest du noch? Setz dich vor die nächstbeste Wand und trainiere deine mentale Intelligenz.
Das war unser Crashkurs in Sachen mentale Intelligenz zu dem Buch Falsch gedacht von Markus Teuber. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage: Wie kommt es, dass so viele Menschen sich selbst im Weg stehen, wenn es um ihre eigenen Gedanken geht? Die Antwort hält unser Gehirn bereit. Da es ein bisschen faul ist, speichert es gern Denk- und Handlungsmuster ab, auf die wir bequem zurückgreifen können. Wollen wir stattdessen eine neue Perspektive auf uns und das Leben einnehmen, müssen wir uns anstrengen. Aber das ist zum Glück möglich, wenn wir unsere mentale Intelligenz nutzen. Mit ihr können wir Gedanken bewusst einsetzen, um unser Gehirn durchzurütteln und umzuformen. Die neuen Gehirnstrukturen wirken sich dann wiederum positiv auf unsere Gedanken aus. So entsteht eine Wechselwirkung, die unsere Persönlichkeitsentwicklung wie ein kräftiger Motor antreibt. Wir wünschen dir viel Erfolg dabei, deine Gedanken zu erforschen und nach deinem Gusto zu formen. Vielen Dank fürs Mitdenken und bis bald.